Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast kommt auch aus Frankfurt, habe ich festgestellt. Und ja, wir hätten eigentlich die Folge auch live vor Ort drehen können, aber haben es auch online gemacht. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Herzlich willkommen, Nathalie.
Dankeschön vielmals. Ich bin tatsächlich ursprünglich aus dem Schwabenland. Somit auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen raushören, aber wohne jetzt tatsächlich seit ja knapp 4 Jahren in der Nähe von Frankfurt, genau. Und mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ich mag
sehr cool. Ja, das habe ich bei meiner Recherche relativ spät erst gesehen, dass du hier aus Frankfurt kommst. Wir sind uns, glaube ich, noch nie über den Weg gelaufen und ich habe auch irgendwie jetzt keine Verbindungen gefunden bisher. Ja, aber trotzdem cool. Also dir gefällt es hier?
voll. Ja, ich fühle mich
Mega.
echt, also ich wollte eigentlich gar nicht aus Stuttgart weg. Aber dann haben wir gesagt, komm, wir wagen jetzt einfach mal was Neues. Und es war eine gute Entscheidung, ja.
Cool. Und ein bisschen was zu dir vielleicht. Du bist Mama, richtig?
Genau, ja. Also ich habe 3 Kinder, Alter von jetzt aktuell 8, 6 und 1,5. Und genau, schleiche mich hier so durch den Alltag durch mit Beruf und Kindern. Also Vollprogramm, aber macht es Spaß. Ich brauche immer so ein bisschen so ein bisschen Stress tatsächlich, wenn es nicht chronischer wird, ja. Und ich interessiere mich halt wahnsinnig für das Thema Ernährung. Und das war tatsächlich durch mein erstes Kind geprägt, dass so da diese Reise der bewussten und gesunden Ernährung angefangen hat. Davor war das genau das Gegenteil.
Okay, das heißt, du wolltest es für das Kleine erstmal was, für das Baby und für dich selber so ein bisschen, hast dich dann ein bisschen mehr ins Thema reingelesen. Oder wie war dann der Start?
Nee, das war eher, dass ich eine Klatsche in der Schwangerschaft bekommen habe. Und zwar
okay.
So, ich habe mich früher wirklich sehr, sehr schlecht ernährt. Also einfach viel Fast Food, nur Limonaden getrunken, also extrem viel Zucker und Fast Food verarbeitetes, schlechtes Fett. Viele weiße, also leere Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Weißbrotmädchen. Ne? Und dann war es tatsächlich so, in der Schwangerschaft dachte ich, alles wäre gut, passt ja. Ich war ja Anfang 20 und dann wurde auf einmal ein Schwangerschaftsdiabetes diagnostiziert. Ich dachte, okay, krass, also Wahnsinn, bin nie damit gerechnet und dann musste ich ja anfangen, meinen Blutzuckerspiegel zu tracken. Dann habe ich dann getrackt und habe ich gemerkt, also man hat dann auch verschiedene Tests gemacht und es kam halt raus, es hat bei mir auch nichts Hormonelles, sondern es ist tatsächlich echt die Ernährung. Und dann hat man auch mal Blutwerte genommen, den Langzeitblutzuckerwerten, hat mal gesehen, dass meine Blutwerte tatsächlich, die Blutzuckerwerte deutlich erhöht sind und dass das schon in die Prädiabetes geht. Unabhängig auch von der Schwangerschaftsdiabetes. Und das war natürlich schon ein Nackenklatscher. Na, jetzt ging es natürlich nicht nur um mich, sondern auch das Kind, weil ein Schwangerschaftsdiabetes kann ja auch negative Folgen für das Kind haben. Und das heißt, ich war gezwungen, Gott sei Dank, ich bin im Nachgang so froh, dass es passiert ist, was zu verändern und habe dann auch tatsächlich meine Ernährung innerhalb von kurzer Zeit sehr, sehr stark verändern müssen. Aber jetzt im Nachgang war das halt tatsächlich einfach wie so ein Weckruf. Und dann habe ich ja gesehen, ne, also ich musste ja meinen Blutzuckerspiegel immer messen und dann hatte ich halt angefangen, natürlich den Zucker drastisch zu reduzieren, komplexe Kohlenhydrate einzubauen, mehr Ballaststoffe. Und man hat es nun mal schwarz-weiß gesehen, dass sich dadurch wirklich diese Blutzuckerspitzen deutlich verbessert haben. Ich habe mich besser gefühlt. Die Schwangerschaft war dann auch wirklich richtig gut, hat alles super geklappt. Und ich bin aus dieser Nummer auch nicht mehr rausgekommen. Ich habe, weil ich einfach gemerkt habe, was für einen positiven Effekt das auf meinen Körper hatte, war viel weniger infektanfällig. Ich hatte früher also wirklich bestimmt 1-2 Mal im Jahr eine Antibiotikatherapie wegen, weiß der Fuchs was allem, ja, weil ich ständig irgendwas hatte. Und das hat mich so fasziniert, das Thema. Und du kennst es ja vielleicht selber, man kommt dann von einem anderen irgendwie rein, ja. Und das war einfach für mich tatsächlich wie so ein heiliger Gral, den ich da für mich entdeckt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schmeiß mein altes Berufsleben mal so komplett über den Haufen und fange nochmal von null an. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht zur ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und zur Darmberaterin und zur Beraterin für Frauengesundheit. Ich liebe Weiterbildungen und Ausbildungen, wie man merkt. Und jetzt habe ich das so voll gefunden. Also ich gehe auf und es ist so, so schön, jetzt diese ganzheitliche Gesundheit weitertragen zu können, wo die Ernährung natürlich ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist.
Das heißt, das Erste, was du gemacht hast, war für dich selber einfach so klassisch Zucker zu reduzieren, also die offensichtlichen übertriebenen Kohlenhydratquellen, Weißbrot hast du ja auch schon genannt zum Beispiel. Also so das offensichtliche erstmal geändert.
Ja, also was ich glaube mit so den größten Effekt hatte, würde ich tatsächlich die Getränkewahl bezeichnen, weil früher war es so, Gott, wenn ich das jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich habe die 2 Liter PET-Schwippschwappflaschen gekauft und das war tatsächlich so das normale Getränk. Ja, aber ich dachte immer, boah, nee, Wasser, voll langweilig, voll boring. Und da habe ich natürlich dann direkt bin ich auf Wasser umgestiegen, weil ich wusste, okay, da ist natürlich, ich meine, flüssiger Zucker ist natürlich schon ganz heftig, ja. Dementsprechend allein schon da auf Wasser umzusteigen, hat schon einen riesen Effekt gehabt. Dann natürlich auch das Thema Fast Food und alles, ne, billige, verarbeitete Lebensmittel drastisch reduziert. Also da habe ich schon so einen Rundumschlag gemacht und es war am Anfang tatsächlich echt nicht einfach, weil mir hat es eine Zeit lang das Essen dann nicht mehr so geschmeckt, muss ich sagen, weil natürlich die Geschmacksknospen natürlich voll verhunzt waren, ja. Und du weißt vielleicht selber, wie das ist. Und dann war das so ganz wenig Genuss. Aber ich wusste, okay, ich muss es tun, weil ich es nicht nur für mich tue und ich ja die positiven Effekte spüre. Und dann nach und nach habe ich gemerkt, krass, meine Geschmacksknospen verändern sich wieder. Ich bekomme einen viel feineren Geschmackssinn. Mir fangen an, die Sachen zu schmecken. Und jetzt kann ich es mir nicht mehr anders vorstellen. Also es ist krass, wie man sich auch im Laufe der Zeit, auch körperlich, der Geschmack, sich wieder anpasst an die Natur eher. Wir sind ja sehr viel in dieser künstlichen Geschmacksrichtung jetzt. Und dass es aber doch dauert. Man muss ein bisschen...
Wie lange hat es denn gedauert? Also bis du die ersten vielleicht körperlichen Veränderungen gemerkt hast oder auch so von der Energie her oder vom Wohlbefinden? Und wie lange hat es dann gedauert, bis tatsächlich ja die Geschmacksknospen wieder so waren, dass du sagst, oh, das ist ja doch gar nicht so schlimm, was ich hier verändert habe?
Also ich würde mal sagen, vom Energielevel her und so ist es natürlich so ein bisschen schwierig zu definieren, weil ich halt schwanger war.
Stimmt.
Da hat man halt eh diesen hormonellen Cocktail. Deswegen fällt es mir schwer, jetzt sagen wir mal, diese körperlichen Veränderungen zu definieren, weil es halt natürlich in einer Ausnahmesituation war. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ich habe natürlich sofort durch das Blutzucker-Tracking gesehen, dass die Werte sich deutlich verbessern. Also das war tatsächlich ein Effekt. Ich meine, der Blutzucker, der aktuelle, je nachdem, was ich esse, man sieht ja die Effekte wirklich innerhalb von 10, 15 Minuten. Und da habe ich gesehen, krass, es geht einfach wirklich, wirklich stark nach unten. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dadurch ein bisschen ausgeglichener war. Also früher war es bei mir so, ich hatte wahnsinnig viele so Heißhungerattacken, wo ich auch gemerkt habe, ich komme in den Unterzucker. Also wo ich wirklich da stand, auch manchmal in der Stadt oder wenn ich unterwegs war, angefangen habe zu zittern und gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt nicht sofort eine kohlenhydratdichte, ob es ein Snack ist oder Mahlzeit zu mir nehme, kipp ich um. Und da habe ich gemerkt, krass, das habe ich gar nicht mehr. Heutzutage gibt's sowas bei mir gar nicht mehr, aber das war früher Daily Life, dass ich immer von High Down, High Down. Und das hat natürlich wahnsinnig Energie gekostet.
Dann absolut, was viel Energie gibt, ne? Also super viel Energie und Zucker und Kalorien komprimiert gibt. Da fällt dann in die Energie natürlich auch irgendwie schnell. Das ist ja genau das, was du beschreibst. Dann fällt man in diesen Zustand, oh, ich muss jetzt was, ich bin zittrig und habe irgendwie total Heißhunger. Und ja, was natürlich, wenn man noch da ist, wo du vorher warst, dann hat man natürlich den Gedanken, oh, jetzt muss ich irgendwie schnell einen Red Bull trinken oder ein Croissant essen und dann geht's ein paar Minuten gut und dann passiert ja genau dasselbe wieder, ne? So ein bisschen wie so ein Kreislauf.
Oh, es ist eine never-ending story und wenn man da nicht bewusst ausbricht, wird's auch nicht besser und es war halt immer, natürlich hatte ich dann auch immer Heißhunger auf kohlenhydratdichte Lebensmittel, weil ja jedes Kohlenhydrat, was wir zu uns nehmen, letztendlich Zucker, verstoffwechselt wird im Körper. Und ich war tatsächlich wie so ein Junkie. Zucker-Junkie. Jetzt im Nachgang betrachtet, krass eigentlich. Wirklich spannend. Aber das Schöne ist, man kann es auch wieder umkehren.
Mhm, richtig.
Und so, dass man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, also erstens, meine Limonade gibt mir gar nichts mehr. Ich will das nicht trinken, aber nur, weil es mir einfach gar nicht mehr schmeckt, weil es mir einfach viel zu süß ist. Ich bin eher so ein Kuchenfreund, ja, damit kriegt man mich. Und da merke ich aber auch, früher habe ich da Stücke gegessen, weiter. Es gab so gefühlt kein Limit. mittlerweile ist es einfach so, mir reicht schon eine kleine Menge, weil ich merke so, boah, es wird mir jetzt irgendwie zu viel Zucker. Mein Körper spürt es. Und in diese Intuition wiederzukommen, das ist tatsächlich ein Prozess, der, würde ich sagen, mindestens bestimmt 1, 2 Jahre gedauert hat, muss ich sagen. Also es war wirklich eine lange Zeit, bis ich von diesem Chunky-Ding runter war, bis die Geschmacksknospen sich verändert haben. Das war ein Zeitraum, der bei mir jetzt nicht über 1, 2 Wochen ging, sondern wirklich long term.
Jetzt brennt mir natürlich schon eine Frage im Kopf. Ich überlege gerade aber, ob ich hier noch mal ein bisschen hinten anschiebe, weil ich glaube, da wollen wir viel drüber sprechen. Und ich möchte noch ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Deswegen, dann hast du dich weitergebildet, hast du gesagt. Und deinen alten Beruf, magst du erzählen, was es war? Einfach links liegen lassen, quasi von heute auf morgen?
Ja, gerne. Also tatsächlich war es so, als wir hier nach Frankfurt gekommen sind, war ich Immobilienmaklerin und habe halt gemerkt, ich bin einfach unfassbar unglücklich in dem Job und er erfüllt mich irgendwie nicht. Und dann habe ich tatsächlich kurz vor Weihnachten, das war eine totale Schnapsidee irgendwie, bin ich morgens aufgestanden, habe zu meinem Mann gesagt, ich kündige. Ich kündige. Und er sagte, okay, und was willst du dann machen? Ich so, ich weiß es noch nicht genau, aber ich kündige, das ist es nicht. Dann habe ich gekündigt und dann hat man ja noch diese Frist, wo man trotzdem noch da bleiben muss. Und in der Zeit, ich habe natürlich schon Angst, nochmal von null irgendwo anzufangen. Aber ich habe mir gesagt, nee, komm, no risk, no fun. Und dann tatsächlich habe ich gesagt, okay, komm, ich mache echt noch meine Ausbildung. Drück nochmal wie so die virtuelle Schulbank. Und letztendlich war das einfach nur die Kombination aus dem Wissen, was ich mir davor schon angeeignet habe. Also ich habe ja schon gesagt, mein erstes Kind ist 8 Jahre alt. Das heißt, ich habe natürlich in dieser Zeit auch schon immer viel über Ernährung gelernt, aber die Ausbildung hat mir eh noch mal so ein bisschen oder eher diese Puzzleteile noch mal zusammengefasst, dass ich wusste, okay, was funktioniert wie im Körper, wie wird verstoffwechselt und so weiter, ja. Und das war einfach nochmal so eher das i-Tüpfelchen aus der Reise, die ich davor gemacht habe. Ich habe immer wahnsinnig viel auch Bücher gelesen dann über das Thema, viele Podcasts gehört. Und man lernt ja auch einfach nie aus. Ne? Man muss ja immer so am Zahn der Zeit sein. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen. Also zum Beispiel, ich bin eher so in dieser ganzheitlichen Sicht. Das heißt, ich schaue nicht nur auf die Ernährung. Ernährung ist bei mir so der Hauptpart. Aber ich sage immer, um ganzheitlich gesund zu sein, ist auch noch das Mindset eine wichtige Komponente. Das heißt, ich bin auch jemand, der extrem in der Ernährung ist, dass er sagt, ey, ich bin eher schon in diesen krankhaften, gesunden Ernähren, sondern nee, ich sage eher, wenn ich mal Bock auf ein Stück Kuchen habe, dann hole ich mir das Stück Kuchen und dann esse ich das auch ohne Reue und mit Genuss. Aber danach reicht es mir dann halt auch wieder. Ne? Also die Mengen einfach deutlich reduziert und nicht mehr diesen Drang zu haben, ich muss es haben, sondern eher so, ich habe Bock auf ein bisschen Funfood. Und ich probiere halt immer diese Komponenten, also Ernährung, Mindset, aber auch die Bewegung, also die körperliche Fitness, wo du dich wahrscheinlich auch super gut auskennst, dass das im Einklang steht und dass das eigentlich diese ganzheitliche Gesundheit ausmacht und jeder Baustein wichtig ist. Und ich habe mich halt auf den Baustein Ernährung fokussiert.
Ja, also ist bei uns nicht anders, ne? Genau die drei Säulen, die wir auch bearbeiten, ne? Also Mindset, wenn man es so nennen möchte, oder der Kopf oder Emotionen, die ich auch damit dazu zähle, ne? Und dann halt die reine Ernährungsplanung vielleicht und das gut fühlen, bewusst ernähren und dann am Ende natürlich irgendwie Bewegung oder sogar Training, ja, was vielleicht noch eins mehr ist. Ja, voll gut. Und kam dann schon die Spezialisierung auf das Thema Darm oder stimmt das überhaupt?
Ja. Also tatsächlich, das Thema Darm war mir, also das fand ich immer irgendwie komisch. Ne? Also man wusste, okay, man nimmt Antibiotikum und irgendwie macht was kaputt, aber wie genau, weiß man ja nicht. Und für mich war es einfach normal, dass ich immer einen aufgeblähten Bauch hatte und dass ich Verdauungsprobleme hatte. Das war für mich einfach normal. Das war Daily Business für mich. Also für das nie anders, ja, weil das bei mir schon relativ früh in der Kindheit begonnen hat. Und tatsächlich kam das Thema Darmgesundheit erst so richtig zum Vorschein während meiner Ausbildung. Davor hatte ich mich mit dem Thema nie so richtig beschäftigt, auch nicht Darmaufbau oder sowas, also gar nicht. Und dann habe ich in der Ausbildung eigentlich erstmal den Fokus darauf bekommen, wie wichtig der Darm ist, was für Aufgaben der Darm hat. Und ich weiß nicht warum. Es hat mich voll fasziniert. Also es war so. Klar, die alle Organe sind total toll, aber der Darm, der ist schon sehr, sehr cool. Und es war tatsächlich eher so natürlich. Also ich habe jetzt gar nicht gesagt, okay, ich spezialisiere mich auf den Darm, sondern ich bin halt manchmal wie so ein kleines, neugieriges Kind. Ich saug alles auf und wenn ich was spannend finde, werde ich da richtig gut drin, kenne alles und Sachen, die mich nicht interessieren, die interessieren mich halt nicht, ja. Und dann habe ich gemerkt, das interessiert mich und dann habe ich einfach mich total irgendwie, aber natürlich auf diesen Darm fokussiert und habe dann nochmal eine Weiterbildung gemacht zur Beraterin für Darmgesundheit. Und das ist schon so ein Thema, wo ich mir sage, boah, da kann man einfach so viel gesundheitlich rausholen. Und was das Schöne ist, dass ja jetzt auch so aktuell kommt ja immer mehr das Thema Darm, auch in den Medien. Jetzt gibt es zum Beispiel bei RTL Plus 12 gibt's oder Punkt 12 gibt es immer so eine kleine Darmrubrik. Dann gibt es auf Netflix Dokumentation über den Darm. Also es kommt immer, immer mehr, auch gerade Supplements, ne?
Ich glaube, es hat sich einfach geändert, ne? Dass man durch die Studienlage, dass man einfach herausgefunden hat, dass der Darm schon für viele Themen und Gesundheitsbereiche so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt ist, würde ich schon fast sagen.
Man muss ja überlegen, man sagt ja, man streitet sich so ein bisschen, dass so 70-80% des ganzen menschlichen Immunsystems im Darm sitzen, was ja schon krass ist.
Und das ist krass, ja.
Man darf ja auch nicht vergessen, der Darm ist ja sozusagen die erste Pforte in das Körperinnere. Also letztendlich ist ja der Verdauungstrakt wie ein Schlauch. Oben geht's rein, unten geht's raus. Aber was dann wirklich ins Blut kommt und was dann in die einzelnen Organe verteilt wird, das entscheidet ja der Darm, die Darmschleimhaut. Und deswegen ist der eigentlich so ja der erste, wie du sagst, Dreh- und Angelpunkt. Und wenn der gut funktioniert und richtig funktioniert, dann kommen auch die richtigen Nährstoffe, die wir brauchen, ins Blut, wenn wir uns natürlich gut ernähren. Und die Dinge, die nicht ins Blut gehören, werden ausgeschieden.
Ja.
Und da ist aber das Problem. Als ich mich mit dem Thema Darm aus meiner eigenen Geschichte einfach angefangen habe zu beschäftigen, da dachte ich, okay, man hat ja so das Gefühl, man ist immer so der Einzigste auf der Welt, weil darüber spricht man jetzt ja auch nicht unbedingt. Und dann habe ich einfach auf Social Media über das Thema angefangen zu sprechen. Und ich dachte, ich find's geil, mir macht Spaß und we will see, ja. Und es ist einfach so krass. Also mir schreiben natürlich, ich würde sagen, 99% Frauen, ja. Aber find mal jemanden, der keine Verdauungsbeschwerden hat, egal in welcher Hinsicht. Das ist nicht so einfach. Jemand, der wirklich sagt, da funktioniert alles richtig top. Und dann natürlich so, wenn man da öffentlich drüber spricht, da habe ich auch im privaten Umfeld gemerkt, immer mehr Menschen sprechen mich auf das Thema an und manchmal auch in total weirden Situationen, ja, dass sie dann sagen, ja, übrigens, ich habe das und das Problem und das finde ich voll schön, weil irgendwie das Tabu wird so ein bisschen genommen, es wird gesellschaftsfähiger, natürlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit Freunden am Esstisch bin, muss ich jetzt irgendjemand fragen, feel free, aber es ist natürlich schon eher so 1:1 Gespräche. Aber da habe ich erst gemerkt, wie krass wichtig dieses Thema ist und wie viele Menschen wirklich massive Probleme mit Verdauungsbeschwerden haben und wie wenig Aufklärung es in dem Bereich noch gibt, also anhand auch von, sagen wir mal, vom klassischen Hausarzt oder sowas, ne? Es wird ja Antibiotikum oft wie Süßigkeiten verschrieben, aber danach überhaupt nichts weitergehen. Wie kann ich denn diese zerstörte Bakterienvielfalt, weil Antibiotikum sagt ja nicht, ich nehme nur die Bösen, sondern Antibiotikum nimmt einfach Bakterien. Da sind gute und schlechte dabei. Und da gibt es, glaube ich, noch viel zu wenig Aufklärung. Auch was
vielleicht eine Frage nochmal. Du hast jetzt eben auch gesagt, die schreiben ja zu 99% Frauen, ne? Oder 90%, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau.
Zu der 90 würde ich sagen.
99. Jetzt ist es ja bei mir so, ich habe ja auch eigentlich eine Zielgruppe, die zu bestimmt 90% aus Frauen besteht und er kriegt natürlich auch nur dieses Echo zurück und von denen hauptsächlich Fragen. Würdest du aber sagen, das ist nur unseren Zielgruppen geschuldet oder ist das so, dass vielleicht Frauen viel offener auch mit dem Thema umgehen oder haben Männer überhaupt gar keine Darmprobleme?
Ich glaube schon, dass sie auch Darmprobleme haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass eigentlich so, wie du es gesagt hast, ne, dass die Frauen da vielleicht einfach offener drüber sprechen. Ich meine, für uns Frauen ist es auch normal, zum Frauenarzt zu gehen. Also das heißt auch über intimere, sagen wir mal, Dinge mit jemandem zu sprechen oder Mädels unter sich. Ich weiß ja, wie es ist, ne? Sprechen ja auch mal über die eine oder andere Sache. Und ich glaube, also ich bin jetzt kein Mann, aber vielleicht kannst du das mal so aus deiner Sicht sagen. Ich glaube, Männer sind da etwas reservierter. Und ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass ein paar Jungs zusammensitzen und über ihren Stuhlgang sprechen. Also, das ist irgendwie so schon so ein bisschen noch Frauending, habe ich das Gefühl. Das
Ja,
heißt,
gut, also ich kann jetzt nur auch nur für mich dann sprechen,
ja,
also für meinen Freund im Bekanntenkreis. Tatsächlich ist es natürlich eher weniger das Thema. Vielleicht würde man es mehr machen, wenn, wie formuliere ich das? Du hast es sehr schön gesagt, ne? Für eine Frau ist es ganz normal, regelmäßig irgendwie zum Frauenarzt zu gehen. Sowas hat der Mann ja eigentlich nicht. Und das ist auch eigentlich. Das geht so ein bisschen Hand in Hand damit, dass viele Männer, und da zähle ich mich auch voll mit dazu, sagen, nee, Arzt ist ja nichts für mich. Also, wann, ne? Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Zahnarzt vielleicht, ne? Gerade noch so. Und selbst da zwinge ich mich schon hin. Das heißt, so diese Berührungspunkte überhaupt offen über Themen zu sprechen, die so mit Gesundheit zu tun sind, sind sehr wenig vorhanden. Und dann ist es bei vielen, auch bei mir vielleicht so, dass auch der Mann, ich hoffe, da sage ich nichts Falsches, vielleicht oftmals eher der Meinung ist, ja, das schaffe ich schon irgendwie selber alles zu machen. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, dass grundsätzlich vielleicht eher Damen offener sind, sich auch helfen zu lassen, was so das Thema Gesundheit zumindest betrifft.
habe
Ne?
ich auch das Gefühl tatsächlich, ja. Also das kann ich echt nur unterstreichen, ja.
Ich fand eine Sache super, nämlich deinen Namen, den du dir bei Instagram gegeben hast, die Foodcheckerin. Mega gut. Ihr sagt mir doch mal, was du unter clever auch einkaufen verstehst. Ich glaube, das ist so ein bisschen dein Slogan, ne? Clever
Ja.
einkaufen. Worauf achtest du? Was ist clever einkaufen?
Ja, das ist ja tatsächlich so auf, sagen wir mal, Instagram mein Ho Hauptfokus, dass ich sozusagen, also für mich ist sozusagen so dieses Hauptcredo, cleane Produkte. Das heißt, cleane Produkte bedeutet zum Beispiel ohne bedenkliche Zusatzstoffe oder allgemeine Zusatzstoffe so wenig wie möglich. Dann so, also von der Qualität her so gut wie möglich, so wenig verarbeitet wie möglich. Also einfach dieses Clean Eating, das kennt man ja aus den USA. Und ich gehe sozusagen in den Supermarkt und check Inhaltslisten, um dann, also sozusagen auf dieses Clean Eating und sag dann, okay, ich persönlich finde dieses Produkt aus dem und dem Grund gut oder ich würde dieses Produkt aus dem und dem Grund nicht kaufen. Und das hilft halt ganz vielen Leuten weiter, weil ich gemerkt habe, also ich weiß noch, als es bei mir in die Richtung mal so einkaufen geht, Zutaten, das sind früher, bin ich in den Supermarkt und habe das gekauft, was irgendwie cool aussah. Also ich bin wirklich so ein richtiges Verpackungsopfer geworden. Wenn da irgendwas Cooles draufsteht, dann passt schon, passt schon. Und tatsächlich ist es jetzt eher so, dass ich wie so ein kleiner Detektiv geworden bin und mir wirklich mal die Produkte, also die Zutatenlisten, die Nährwerttabellen angefangen habe, durchzulesen und dass mir dann bewusst geworden ist, wie viel Scheiße da drin ist. Also wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und früher war es immer so, ich dachte auch immer, Markenprodukte sind automatisch besser. Jetzt irgendwie das No-Name. Nein, einfach nein. Es ist tatsächlich nur Marketing. Man zahlt oft echt nur für die Marke.
Klar,
Und
ja.
ich habe aber gemerkt, wie überfordernd das war. Weil bei mir kam es damals, dass ich mich tatsächlich mit Inhaltslisten und Zutaten beschäftigt habe. Erst weil ich habe nach der Geburt von meinem zweiten Kind, mein Mann und ich, wir haben so eine Dokumentation auf Netflix gesehen und waren dann 2 Jahre vegan. So. Und das heißt, das war das erste Mal, dass ich mich ja mit Zutatenlisten beschäftigen musste, weil damals war das noch nicht so, dass überall vegan drauf stand, wenn es vegan war. Gerade dieser Trend kam erst so ein bisschen und das heißt, ich war gezwungen umzudrehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, also fast teilweise bei Produkten verstehe ich 80% nicht, weil es irgendwie ganz komische Begriffe sind, die ich noch nie gehört habe oder überall E-Nummern stehen. Und dann habe ich angefangen halt zu recherchieren, okay, was kann man heutzutage mit Google und so easy machen? Was bedeutet denn dieser Zusatzstoff? Was bedeutet denn diese E-Nummer? Und habe dann recherchiert und dachte mir so, also gefühlt esse ich gerade in Chemielabor. Und so hat es tatsächlich angefangen.
Jetzt ist es natürlich aber schon ein paar Schritte weiter als das, was du, womit du mal angefangen hast und auch, ich würde sagen, als ein klassisches Clean Eating Konzept, weil so wie ich zumindest kenne, ne, würde ich jetzt sagen, Clean Eating ist einfach erstmal, ich schaue, dass ich halt nicht alles verpackt esse. So, und da bin ich ja schon mal wahrscheinlich gut abgesichert, so einen großen Teil. das, was du machst, ist ja schon viel mehr, ne? Also du gehst auf das Produkt zu, greifst dir das und guckst wirklich drauf, was ist da ganz genau drinne und halt nicht nur in der ersten Reihe vom Text, sondern vielleicht auch in der zweiten und dritten. Jetzt sag mir doch mal, vielleicht hast du ja ein Beispiel, was ist so das Schlechteste, was irgendwie drinne stehen könnte? Was sind so absolute Ausrufezeichen, wo man sagen kann, okay, ab sofort direkt wieder weglegen und worauf, ja, was gibt's vielleicht, was Gutes draufstehen könnte?
Ja, ich würde noch ganz, ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, noch mal ganz kurz zu diesem Clean Eating
Gerne.
kommen. Weil normalerweise das klassische Clean Eating ist ja wirklich so, man kauft eigentlich überhaupt keine verarbeiteten Produkte, sondern reine frische Produkte, wie jetzt halt Obst, Gemüse in der ganzen Form, verarbeitet es dann zu Hause oder halt zum Beispiel in ein Stück Fleisch, ja, aber man würde kein verarbeitetes Produkt. Ich habe das so gemacht, dass ich diesen Clean Eating Ansatz genommen habe und probiert habe, in unsere, sagen wir mal, modernere, schnelllebigere Zeit zu adaptieren, weil ich weiß es einfach, wie es im Alltag, ich bin selber Mama von drei Kindern, ist, es ist natürlich sehr romantisch und eine tolle Vorstellung, dass ich wirklich alles selber mache, am besten selber Anbau mache, aber hey, in der Realität sieht es einfach oft anders aus. Und ich habe probiert, okay, wie kann ich sozusagen der busy Familie oder der busy Person, die viel arbeitet, die einfach, sagen wir mal, nicht nur den Fokus darauf hat, alles selber zu machen, wie kann ich sozusagen da die Tür öffnen, dass sie sich trotzdem einkaufen gehen können, auch mal ihre Nudeln mitnehmen können oder auch mal ihr Fertiggericht, aber dass sie dann, wenn sie diese Auswahl treffen, die bestmögliche Auswahl treffen. Natürlich wäre jetzt ein reiner Clean Eating Ansatz, was die Nährstoffe und sowas betrifft, natürlich das Oberste, aber es gibt halt auch immer was dazwischen, zwischen Fast Food und absolutem Clean Eating. Und ich habe halt probiert, sozusagen diese konventionellen Produkte, die man im Supermarkt kaufen kann, da gibt es auch gute, es ist nicht alles schlecht, dass ich da die besten raussuche und sage, okay, du kannst dein Busy Lifestyle weiterhin leben und anstatt zu dem Produkt zu greifen, greif einfach zu dem Produkt. Und da kommen wir jetzt auf das Thema, was finde ich persönlich geht und was geht nicht. Worauf ich zum Beispiel immer achte, dass, weil, also ich bin überhaupt kein Fan von raffinierten Ölen in jeglicher Form. Also, weil alles, was raffiniert ist, ist natürlich nährstofftechnisch tot. Da habe ich wirklich nur noch reines Fett. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Zutatenliste sehe, teilweise gehärtete Fette, schreit es nach Transfettsäuren. Und Transfettsäuren sind wirklich für die Zellen Gift. Das heißt, wenn ich irgendwo teilweise gehärtete Fette, teilweise gehärtete Öle sehe, fliegt das Produkt für mich automatisch raus. Das ist jetzt ein persönliches Ding, was ich zum Beispiel auch rigoros ablehne, sind synthetische Süßungsmittel. Ich weiß, da gibt es ganz viel Diskussion, deshalb.
Das wäre meine Frage gewesen.
Ich lehne sie tatsächlich komplett ab, weil mir ist einfach diese ganzen synthetischen Süßungsmittel wie Acesulfam K, Sucralose und so weiter, mir ist die Kiste zu unsicher, was es für Langzeitauswirkungen hat und auch die Kombination von verschiedenen Süßungsmitteln. Bei einem Zucker, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte am Montag, hatte ich auch ein Podcast-Interview, da hatte ich eine coole Frage gestellt bekommen. Wenn du die Wahl hast, du müsstest eins von beiden trinken, eine Cola oder eine Cola Zero, welche würdest du wählen? Das ist eine coole Frage. Und dann habe ich gesagt, ich würde tatsächlich zur klassischen Cola greifen, obwohl ich weiß, ich bin mir bewusst, was da drin ist. Aber da weiß ich zumindestens, weil Zucker, Industriezucker gibt schon so lange, dass ich weiß, okay, das und das macht's mit meinem Körper. Beides ist negativ, ja. Aber da kann ich es für mich persönlich besser einschätzen, nach meiner Recherche. Und bei
Verstehe den Gedankengang, ja, auf jeden Fall.
den synthetischen Süßungsmitteln, da kann ich es noch nicht so richtig einschätzen, weil es gibt ja ganz viel Forschung in dem Bereich. Es gibt kontroverseste Studien dazu. Manche, die sagen, alles top, manche, die sagen, Darmmikrobiom und so weiter, komplett im Arsch. Und diese Diskrepanz, bei Zucker sind wir uns einig eigentlich, dass er nicht gut ist. Da gibt es diese Diskrepanz, aber bei dem anderen gibt es diese krasse Diskrepanz, wo ich mir sage, nee, das beobachte ich lieber noch eine Weile und ich bin nicht das Versuchskaninchen dafür. Aber ich bin da gerne für Diskussionen offen.
Nochmal zu der Frage, weil das interessiert mich wirklich und ich weiß, das interessiert ganz viel. Das ist ja immer, wenn man ein Video dazu macht, geht es immer viral, so gefühlt.
Ja. Und du kriegst immer aufs Maul, egal von welcher Seite.
Ja, richtig. Und wir sind ja alle keine, Profi sind wir schon, wir sind ja beide Experten auch, ne? Aber wir wissen es letztendlich nicht 100%. Das ist ja auch der Grundsatz einer Wissenschaft. Man weiß es immer nur so lange, bis einer wieder kommt und sagt, nee, ist doch nicht so. Also vielleicht nochmal zu der Frage, die du gestellt bekommen hast. Die ist tatsächlich sehr gut. Jetzt nochmal, wurde die so gestellt, wenn du ein Glas entweder trinken müsstest, das, oder wenn du nur noch das oder das trinken?
Nee, es ging tatsächlich, wenn ich jetzt einfach ein Glas Cola oder Cola Zero gestellt
Okay.
bekommen würde, welche Wahl ich von den beiden treffen würde, aber jetzt nicht auf was Dauerhaftes. Also wenn es dauerhaft wäre, würde ich sagen, was ist das denn?
Ja, okay. Weil ich mir die Frage stelle, ne, es geht in meinen Augen ja auch viel mehr um die Menge. Ne? Also das ist so eine auch der Fragen, die wird mir ständig gestellt. Ja, kann ich Cola Zero trinken? Da sage ich, ja klar, die Frage ist nur, wie viel. So. Und letzten Endes ist es sowieso eine persönliche Entscheidung. Wird man davon, also kriegt man davon vielleicht mehr Heißhunger oder stillt es, dass man viel, viel mehr oder viel schlechtere Sachen zu sich nimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, du, wenn du mal ein Glas abends zu deinem Abendessen trinkst, dann ist das kein Problem. Wenn du jetzt aber anfängst und sagst, oh ja, das ist ja gar nicht schlimm, und dann fange ich morgens mit der Cola Zero an, und dann gibt's solche Leute gibt's ja definitiv, ne? Und mittags auch nochmal 2 Liter, ja dann, da kommen wir sowieso in etwas rein, was das kann ich eh nicht unterstützen, klar.
Alles, was Überkonsum ist, ist halt nichts, ne?
Ja.
Und das hat ja Paracelsus schon gesagt, die Menge macht das Gift. Und es ist tatsächlich bei allem so. Ich finde nur, es ist wichtig, dass man über beide Seiten so ein bisschen aufklärt, weil es gibt ja auch viele Accounts, die sagen, hier Süßungsmittel, alles top, da gibt es überhaupt nichts Negatives. Sowas finde ich halt immer schwierig, sondern ich finde schon, man muss halt auch so ein bisschen differenzieren und vielleicht dann auch sagen, okay, es gibt einfach wirklich sehr, sehr, sehr kontroverse auch Studien, Meinungen dazu. Und man muss mal schauen, in welche Richtung es geht. Aber wenn du dich, sag mal, sagst, okay, ich nehme wirklich vielleicht mal dieses eine Glas, ein kleines zu mir. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen ja oft von diesem Überkonsum, dass dann die Leute denken, okay, ich habe den Freifahrtschein, ich kann mir weiterhin alles süß reinbomben, nur ich mache es halt mit synthetischen Süßungsmitteln. Und man sagt, mir geht es ja eher darum, dass wir diese Gier nach süß in den Griff bekommen. Und nicht sozusagen einfach nur eine Ersatzdroge haben.
Ja, ich bin da voll bei dir, weil genau das andere Lager, ne, sagt ja, Süßungsmittel überhaupt gar kein Problem, total egal wie viel, Hauptsache kein industrieller Zucker und so weiter. Ja, aber das sagen die natürlich auch, um ihre Produkte zu verkaufen oder
Ja,
absichtlich, ne?
voll. Und letztendlich, ich muss wirklich sagen, es gibt so, ich habe da auch mal ein Video darüber gemacht, so viele Menschen, die mir geschrieben haben, die eine gewisse Zeit lang diese, sag mal, Produkte verzehrt haben, wo synthetische Süßungsmittel drin sind, in einem normalen bis hohen Maß. Das heißt ja dann, okay, jeder Shake und jede Mahlzeit und selbst ins Wasser müssen dann die
In
überall
jedes Wasser, ja.
verdammt, wirklich verdammt viele Verdauungsbeschwerden bekommen haben. Und dann, nachdem das es abgesetzt haben, sind die wieder weg. Also da muss ich sagen, ich sehe es halt, weil ich letztendlich, ich werde nicht dafür bezahlt, wenn mir jemand sagt, er hat jetzt davon Verdauungsprobleme oder nicht. Es ist mir eigentlich, es hat jetzt mit meiner, ich probiere der Person dann zu helfen, aber woher die Verdauungsprobleme kommen, damit habe ich ja nichts zu tun. Und deswegen denke ich mir immer so krass, krass, wie viele Menschen da Probleme bekommen. Und das wird halt oft von dieser Industrie, wir wissen, glaube ich, alle, weil wir beide wissen, von was wir sprechen, von welchen Brands und so, dass da einfach das total unter den Tisch gekehrt wird. Und das finde ich tatsächlich schwierig. Ist als Allheilmittel angepriesen. Wobei ich mir sage, auch da muss man ein Auge drauf haben.
Ja, voll. Ich glaube, es macht auch noch mal einen Unterschied, wer fragt. Also beispielsweise, ne, also die meisten geht es ja dabei auch um das Thema Abnehmen. Und natürlich gibt es ja da eigentlich nichts zu diskutieren. Ne? Die Süßungsmittel sind erstmal besser, weil die haben keine Kalorien. So, aber wie du sagst, man weiß halt nicht, was später kommt und welche Probleme da vielleicht draus resultieren. Und dann hat man vielleicht wieder diese Darmprobleme und dann fängt die Geschichte wieder von vorne an. Jetzt würde ich aber so einer Person vielleicht eher raten, ja, probier das aus, und als Zwischenlösung vielleicht mehr Wasser zu trinken, wieder zu natürlicheren Sachen zurückzukommen, aber bleib nicht dabei. So. Weißt du, wie kann man das vergleichen? Wie jemand, der absoluter Stangenraucher ist, Ja, und man dann sagt, hey, guck mal, dann probier doch erstmal wenigstens die E-Zigarette. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, ich rauche nicht. Aber vielleicht ist das eine Zwischenstufe, wenn du es gar nicht lassen kannst. Aber irgendwie innerhalb des nächsten halben Jahres solltest du versuchen, das so zu reduzieren, dass es gar nicht mehr da ist.
Also ich kann das, ich glaube, das ist ja das, was du gesagt hast, ne? Jeder hat ja eine eigene Sicht oder eine eigene Brille auf Dinge. Und wenn ich jetzt mal die Abnehmbrille aufsetze, klar, die haben keine Kalorien. Natürlich sind die für die Kalorienbilanz besser, indiskutabel, ganz klar. Die Frage, die ich mir nur immer stelle, es gibt ja viele, sag mal, Fitness-Influencer, die dann Kooperation mit so Brands haben und die wollen dich ja in diesem Game drin halten. Das heißt, die wollen das ja als gar nicht als Zwischenlösung haben, sondern dass du dich dann nur noch davon ernährst und dann ist ja auch das Problem, dass die Menschen, und das möchte ich halt, wenn jetzt doch jemand abnimmt, dann will ich doch, dass die Person das auch langfristig halten kann mit einer normalen, gesunden, natürlichen Ernährung. Dass die Person nicht, ich sehe teilweise Videos und Stories auf Instagram, dass die Leute essen gehen und überall ihr Zeugs mit dabei haben, wie so
Ach,
kleine
schlimm.
Schokolädchen, wo noch hier was rein muss, hier noch, wo ich mir sage, aber das ist doch nicht normal. Ich muss doch eigentlich lernen, wie gehe ich mit meinem Körper wieder richtig um? Wie gebe ich ihm die Kalorienmenge, die er braucht, um sozusagen auch das Ganze stabil zu halten? Und da frage ich mich halt oft, wie langfristig ist denn dann dieser Erfolg? Wenn ich die Produkte weglasse, bin ich dann wieder im Game drin, ja? Und deswegen finde ich das, wie du sagst, weil ich finde, es gibt nicht immer nur Schwarz-Weiß, ja? Deswegen finde ich das einen schönen Ansatz tatsächlich, zu sagen, okay, man nimmt das vielleicht als ja, als softere Stufe für zwischendurch, aber man muss sich wirklich angewöhnen, wieder natürliche Lebensmittel zu essen, die wieder geschmacklich gut zu finden. Wir sind so weit weg vom Ursprung, dass ich sage, es ist verrückt.
Ja,
Und
sollte halt kein.
Krankheitszahlen, ne? Die chronischen Krankheiten nehmen zu, Übergewicht nimmt zu. Wir hatten jetzt ja in den USA oder allgemein weltweit gab es eine Studie, dass jetzt das erste Mal die Lebenserwartung tendenziell wieder etwas nach unten geht. Nicht stark, aber tendenziell wieder runter, wo ich mir denke, krass, man muss schon langsam mal gucken, was kann man denn ändern? Ich meine, guck mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der Zeil mal in einem Café sitze und mal rumguck, schon krass, was mit der Menschheit so passiert ist, also rein optisch körperlich.
Na, die Zeile ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, oder?
Kannst nach Stuttgart gehen, ist egal wo ich mir denke, das schreit schon so nach ungesundem Lifestyle, überall Fastfood-Buden, die Wurst, die ich mir kurz reinhaue als Zwischensnack. Und ich glaube, wir haben so sehr, sagen wir mal, den Bezug zu unserem etwas früheren Ich verloren, dass ich mir da wünsche, dass wir wieder da ein bisschen zurückgehen, aber trotzdem noch mit unserem modernen Lifestyle vereinbar. Es ist mir wichtig, dass ich immer sage, Ursprung, Natürlichkeit, aber modern gelebt.
Finde ich gut. Hast du es auch super so rübergebracht, dass ich auch sage, ja, ich weiß genau, was du meinst und ich finde, da kann man auch voll zustimmen. Und vor allem, man kann jetzt da rausgehen und auch sagen, ich nehme das so oder so mit und beides ist fein, ja. Zurück zur Darmproblematik. Jetzt haben das super viele Menschen, ja, kriegen wir auch immer wieder mit. Gibt es da Unterschiede? Das ist vielleicht die Frage.
Ja, es gibt ganz, ganz Unterschiede. Also es gibt einmal natürlich die Menschen, die häufig nach dem Essen oder so einen Blähbauch haben, also dass man immer so das Gefühl hat, so, dritter, vierter Monat schwanger. Dann gibt es natürlich die Probleme mit Durchfällen. Was aber ganz, ganz, ganz viele haben, sind wirklich massive Verstopfungen. Und Verstopfungen kommt oft dadurch, wir brauchen ja sozusagen, ich sag immer, unser Darm, also wenn wir jetzt mal so kurz ein bisschen in die Anatomie vom Darm einsteigen können, aber so, dass es verständlich besteht, ganz, ganz grob, ja, aus so drei Hauptteilen. Wir haben einmal die Darmschleimhaut. Das ist sozusagen, ich vergleiche das immer mit dem Haus, mit dem Rohbau, in dem man lebt. Dann gibt es die Präbiotikas. Präbiotikas ist sozusagen das Futter für die guten Darmbakterien. Wir haben ja in dem Haus auch Bewohner. Und das sind die guten und die schlechten Darmbakterien. Und wir brauchen beide, das sind auch noch Hefe und Pilze drin, aber wir machen es einfach. Wir brauchen natürlich auch wieder die Good Guys und wir brauchen die Bad Guys, weil das ganze Leben ist ja so aufgebaut. Nur natürlich die Anzahl der Good Guys sollte deutlich höher sein. So. Das heißt, unsere Good Guys kommen aber nur, wenn das Haus in Ordnung ist. In eine Bruchbude, da wollen sie nicht hin. So, das heißt, wir müssen gucken, dass unsere Darmschleimhaut, dass die gut funktioniert, weil sonst will da auch niemand leben. Nur die Schlechten, weil die juckt's nicht. So, das heißt, ganz viele Menschen haben mit der Darmschleimhaut ein massives Problem. Das nennt sich Leaky Gut. Das heißt, dass die, also zwischen den Zellen gibt's die Tight Junctions und dass die sozusagen, ja, durchlässig werden. Das heißt, in die Blutbahn kommen jetzt auf einmal Stoffe, die ja eigentlich für die Blutbahn nicht bestimmt wären, sondern eigentlich ausgeschieden werden müssen. Aber das funktioniert aus dem Grund, weil halt, lass uns uns mal ganz simpel vorstellen, wie so ein Schweizer Käse, der überall Löcher hat. Da kommen natürlich immer wieder Dinge durch, die da nicht hin sollen. So. Und das ist schon mal ein ganz, ganz großes Problem, was viele haben. Dann haben viele das Problem, dass sie nicht genug Good Guys haben. Das heißt, nicht genug gute Bakterien. Weil was wollen die guten Bakterien? Die wollen viele Pflanzenstoffe. Die wollen, also die Präbiotikas. Das heißt, dass sie zum Beispiel, wenn du jetzt ein ganzes Gemüse isst, hast du da die Nährstoffe drin, du hast die Fasern mit drin, also du hast ja da so einen ganzen Komplex und das lieben die. Und die Bad Guys, die lieben eher so schnelle Kohlenhydrate, wie jetzt Zucker, Weißmehl, das lieben die. Ja. Das heißt, ich muss natürlich schauen, dass ich die Good Guys besser nähre und denen mehr gebe. Und das ist tatsächlich oft ein Problem, dass wir einfach die falsche Ernährung haben und dass deshalb auch die Schlechten überhand nehmen und das dann wiederum zu Darmproblemen führt. Und dann haben wir noch so den letzten Baustein, das sind Ballaststoffe. Ballaststoffe sind sozusagen so auch zum Beispiel pflanzliche Fasern, die nicht verdaut werden können. Auch nicht von den Darmbakterien. Das ist so wie, muss ich sagen, wie so eine Putzkolonne. Die kommt durchs Haus durch, die putzt alles einmal sauber und geht dann wieder. Und wir haben in unserer heutigen modernen Ernährung viel, viel, viel zu wenig Ballaststoffe. Zum Beispiel in einem Hotdog mit einem klassischen Weißmehlbrötchen hat, glaube ich, 1 oder 2 Gramm Ballaststoffe. Manche sogar 0, je nachdem. Das
Wie
heißt,
viel
da
Gramm bräuchten wir?
30 ungefähr.
30.
Natürlich kommt es mal darauf an, ob ich jetzt ein 2 Meter Mann bin oder eine 1,50 Frau, aber um es mal einfach runterzubrechen, 30 Gramm. Und in der heutigen Ernährung kommen wir oft nicht mal auf die Hälfte. Das heißt, der Darm wird nicht richtig durchgeputzt. Dementsprechend bleiben Schlacken hängen. Dementsprechend kommt es nicht mehr so durch. Und es gibt so richtige Kotsteine auch im Darm dadurch. Und dadurch wird die Verdauung natürlich auch noch mal verlangsamt. Dann ein spannendes Thema: Bewegungsmangel. Da wird jetzt wahrscheinlich bei dir alles aufleuchten. Der Darm oder der gesamte Verdauungstrakt hat so eine Peristaltik, heißt es. Das heißt, es geht von oben in Wellenbewegungen nach unten. Und auch unser Lymphsystem wird angeregt durch Bewegungen von außen. Und das heißt, wenn wir natürlich die ganze Zeit nur faul sind und uns nicht bewegen, kann natürlich auch die Verdauung und der Lymphfluss gar nicht so gut laufen, was dann auch wieder zu Verstopfungen zum Beispiel führen kann. Also es gibt tatsächlich viele, viele unterschiedliche Schattierungen, was Darmprobleme betrifft, aber letztendlich runtergebrochen sind es eigentlich immer dieselben Verursacher.
Was rätst du jemandem, der das jetzt verstanden hat, also hat Darmprobleme und versucht jetzt mehr Ballaststoffe aufzunehmen? Dann ist aber sehr oft das Problem, weiß ich auch aus unseren Empfehlungen heraus, ja, es ist jetzt eigentlich schlimmer geworden oder es fühlt sich überhaupt gar nicht gut an. Was rätst du so einer Person, aber was macht man optimalerweise?
Man muss es tatsächlich wirklich langsam einschleichen lassen, weil du musst ja mal überlegen, jetzt zum Beispiel, gerade wenn man jetzt den guten Bakterien ihr gutes Essen gibt. Das heißt, ich schmeiß da jetzt von mir aus, stell's dir mal vor, in ein Schnapsglas. Also das heißt, die Bakterien, die guten Bakterien, die sind vielleicht nur noch so groß wie ein Schnapsglas und die schlechten Bakterien sind so wie ein Weizenglas. So, und jetzt schütte ich sozusagen auf einmal richtig, richtig viele tolle Nährstoffe in dieses Schnapsglas, aber zu viel, das heißt, alles läuft über. Das heißt, die Bakterien können es überhaupt gar nicht verarbeiten und es gärt dann, weil irgendwo muss es ja sozusagen verarbeitet werden, aber die sind völlig überfordert, weil zu viel kommt. Und deswegen sage ich immer, weniger ist dann tatsächlich mehr. Und man muss das Darmmikrobiom, also das heißt, sagen wir mal, die Kombination aus guten und schlechten Bakterien, das muss sich erst wieder richtig einstellen, die Balance finden. Und deswegen ganz leicht dosieren, lieber weniger und das dann über 1, 2 Wochen machen. Und wenn ich Probleme habe, dann noch weniger. Also wirklich mal, auch wenn es dann nur eine minimale Menge, auch wenn es so eine Messerspitze am Anfang ist. Die Messerspitze, wenn man die gut verträgt, ist immer noch besser wie gar nichts. Und dann merke ich, okay, ich vertrag's, dann mache ich mehr, mache ich mehr, mache ich mehr, mache ich mehr. Aber manchmal ist es ein Prozess über Wochen. Aber es muss sich erstmal dieses ganze, was sag ich immer, wie diese ganze Welt dort drin, muss sich erstmal wieder anpassen und umstellen. Und die guten Darmbakterien, wenn die dann so viel Nahrung bekommen, wie sie brauchen, können die sich ja wieder weiter vermehren. Das heißt, dann habe ich mehr. Dann kann ich wieder mehr Essen hinzugeben, weil dann brauchen die das ja auch
Macht
mehr.
absolut Sinn, ja. Macht
Und
absolut
die
Sinn.
Knechten werden immer weniger in der Hoffnung, dass die dann irgendwann mal ins Schnapsglas reinpassen und in das Weizenglas dann hoffentlich, Weizenbierglas, ja, dann hoffentlich uns nicht
Ich
gut.
finde dieses Bild, was du gemalt hast, mit dem Haus und mit den Good Guys und Bad Guys, finde ich so gut. Habe ich noch nie so gut gehört tatsächlich. Also ich weiß ja, wie es funktioniert, aber ich glaube, wenn ich es nicht gar nichts wüsste, dann würde ich es jetzt auf jeden Fall verstanden haben. Zumindest so diesen Grundbasisteil. Gut, das heißt Schritt 1, ich will mit irgendwas total Kleinem anfangen, weil ich weiß, ich bin da anfällig, habe es schon mal probiert, habe damals aufgegeben, möchte jetzt das Ganze nochmal angehen, nach dem Podcast am besten und sagen, okay, was ist der kleine Schritt 1, damit ich es nicht gleich wieder übertreibe?
Ja, also tatsächlich wäre der erste Schritt, auf den ich mich jetzt bei einem Darmaufbau konzentrieren würde, wäre die Darmschleimhaut, weil die ist die Basis für alles. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Stuhltest machen. Da kann man auch herausfinden, ob man zum Beispiel ein Leaky Gut hat. Wenn man zum Beispiel ein Leaky Gut hat, dann ist meistens das Zonulin ist dann meistens erhöht. Und wenn man ein Leaky Gut hat, würde ich mit L-Glutamin arbeiten. Das ist eine Aminosäure, die eigentlich sehr, sehr gut für die Darmschleimhaut ist und auch sehr schnell bei der Regeneration helfen kann. Das Schöne ist, die Darmschleimhaut ist sehr, sehr gutmütig. Also das heißt, sie erneuert sich permanent wahnsinnig oft und dementsprechend hat man da auch wirklich gute Chancen, das wieder hinzubekommen, aber man muss halt geduldig sein. Dann würde ich mit Nährstoffen für die Darmschleimhaut anfangen. Da gibt es zum Beispiel auch Komplexe, die man kaufen kann, so dass die einfach wirklich richtig im Saft steht. Auch Vitamin D ist wahnsinnig wichtig für die Darmschleimhaut. Auch jetzt allgemein, wenn es jetzt wieder kühler wird und weniger Sonne kommt, ist Vitamin D so auch für die Knochen, aber auch für den Darm super wichtig. Und wenn die Darmschleimhaut, wenn wir da jetzt sozusagen vielleicht so 2 Wochen lang sie genährt haben mit den Nährstoffen, mit dem L-Glutamin, wenn man Leaky Gut hat, dann wird der Arzt eh nochmal weitere Empfehlungen geben. Aber jetzt gehen wir mal von einem, nicht einem Leaky Gut aus, sondern einfach von einer Schleimhaut, die jetzt nicht im Idealzustand ist, wo man einfach ein bisschen Verbesserungspotenzial hätte. Dann fängt man an, wenn man das hat, fängt man an, langsam wieder Probiotikas einzuführen, also das heißt Futter für die guten Darmbakterien und die zu stärken. Dann fängt man wieder an mit Ballaststoffen, das heißt, dass der Darm wieder schön ausgeputzt wird. Und dann gibt es ja oft auch Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotikas, das heißt mit guten Bakterien. Das wäre so der letzte Step, den ich machen würde, wenn ich sage, okay, die Konditionen passen, das Haus ist gut in Schuss, es ist genug Essen da, es ist geputzt. Dann würde ich sagen, wir laden noch mal ein paar neue Gäste mit dazu ein.
Okay, spannend. Das heißt, du würdest mit Supplements oder Nahrungsergänzungen anfangen, tatsächlich.
Also die Ernährung ist die Basis, ne? Also darüber ist natürlich indiskutabel. Ich probiere natürlich alles so gut wie es geht über die Ernährung zu decken, indem ich zum Beispiel was man mit Präbiotikas machen kann, ist einfach viel in Obst und Gemüse vor allem, Hülsenfrüchte, sowas lieben die einfach. Bei der Darmschleimhaut, wenn ich mich natürlich ausgewogen ernähre, kriege ich ja schon einen Mix aus verschiedenen Nährstoffen, die wichtig sind. Aber oft ist es zum Beispiel so bei einem L-Glutamin, wenn ich dann reines L-Glutamin habe, ist es einfach nochmal viel, viel, viel effektiver. Also ich würde tatsächlich jetzt auch aus der Erfahrung mit Menschen, mit denen ich einen Darmaufbau gemacht habe, immer sagen, die Ernährung ist die Basis, aber wir ergänzen tatsächlich immer eigentlich mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Okay, also aber von Anfang an quasi schon bewusst umstellen in Kombination dann.
Ja, genau, weil es tatsächlich einfach, ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber wenn man sich mal die Nährstoffbilanz unserer Nahrungsmittel anschaut, durch die ausgelaugten Böden, durch die Pestizide, die eingesetzt werden, durch die Züchtungen, ist ja oft in einem Apfel gar nicht mehr die Nährstoffdichte drin, die es vielleicht mal früher war. Deswegen bin ich tatsächlich von gezielten Supplements ein absoluter Fan und ich nehme jeden Tag Supplements. Auch die Kinder kriegen die aber halt nur, also Reinstoffe, das heißt, keine Zusatzstoffe drin, sondern wenn es geht, natürliche Quellen. Also ich achte sehr, sehr, sehr strikt auf die Auswahl. Aber ich bin der Meinung, dass zu einem guten, gesunden Lifestyle heutzutage Supplements einfach dazugehören.
Welche nimmst du alle?
Boah, also ich helfe dir jetzt nur meine Schublade.
Okay, was sind die drei wichtigsten? Was sind die drei wichtigsten?
Ja, also was für mich tatsächlich, wenn ich alles wegtun müsste und ich dürfte nur noch drei behalten, wäre es für mich Omega-3. Weil Omega-3-Fettsäuren haben wir in der Ernährung viel zu wenig und es ist auch mittlerweile schwierig, die zu bekommen. Man hat es ja oft durch maritime Quellen, aber ich meine, wie die Überfischung aussieht und wie die Qualität auch vom Meer aussieht, Aquakultur, wissen wir alle. Das heißt, ich probiere trotzdem, oder also ich esse super gerne Fisch, ich probiere 2-3 Mal die Woche Fisch einzubauen, aber die Omega-3-Fettsäuren sind da leider mittlerweile auch in vielen Fischen gar nicht mehr so drin. Das heißt, das supplementiere ich immer. Das gibt es zum Beispiel in verschiedenen Formen. Das gibt es aus maritimer Quelle, zum Beispiel aus Grill, oder es gibt es auch als vegane Alternative, auch aus einer maritimen Quelle, aus der Alge. Also da hat jeder, kann da was für sich finden, was passt. Und beim Omega-3 ist es nur ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass es noch nicht oxidiert ist, weil oxidiertes Fett ist ein Killer für die Zellen und viele Produkte, die auf dem Markt sind, sind tatsächlich qualitativ absolut nicht hochwertig. Da gibt es so, das kann man sich merken, den Totox-Wert, TOTOX, den kann man beim Hersteller nachfragen und der sollte also laut Gesetzgebung unter 26 sein, aber es gibt tatsächlich auch Hersteller, die weit unter 8 sind und alles, was so unter 8 ist, finde ich richtig gut. Das als kleiner Side-Fact, weil nur weil da
Steht
steht,
aber nicht drauf, oder das muss man
nee,
erfragen.
leider nicht, das muss man,
Ah,
also
okay.
schreiben es auf die Website mit drauf. Viele nicht. Wenn es nicht mit draufsteht, würde ich einfach speziell nochmal fragen, weil das Ding ist, bevor ich oxidiertes Fett zu mir nehmen würde, würde ich es gar nicht nehmen.
Okay.
Deswegen, da ist es wirklich die Qualität essentiell, aber Omega ist ein absoluter Gamechanger, absolut wichtig. Dann, was für mich auch so ein Allrounder eigentlich ist, Magnesium. Magnesium ist ja an über 300 Körperprozessen beteiligt und viele von uns haben tatsächlich einen Mangel und wissen es eigentlich gar nicht. Das heißt, auch so mal ein Basic-Produkt ist tatsächlich Magnesium.
Was für eins?
Da habe ich einen Komplex tatsächlich. Also es gibt ja verschiedene Magnesiumarten. Es gibt zum Beispiel Magnesium, was eher gut ist bei Verstopfungen, weil es so ein bisschen abführender wirkt. Das wäre dann zum Beispiel das Citrat. Dann gibt es ganz viele unterschiedliche Formen. Ich sage, ich nehme das Beste aus allem und nehme einfach einen Komplex, wo verschiedene Formen drin sind. Und was tatsächlich auch so zu meinem Daily-Ding gehört, ist Vitamin D3 plus K2. Weil es einfach für, das ist ja eher tatsächlich kein Hormon, sondern offiziell eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon, was auch ganz wichtig ist für die Darmschleimhaut, für ganz viele Prozesse im Körper, für die Knochengesundheit. Also das sind so meine Top 3. Aber die Liste mit anderen so Supplements, die ich super gerne nehme, ist noch lang.
Also es wären auch, die wären auf jeden Fall auch in meiner Top 5 so an Supplements. Also
Also wenn wir jetzt mal auf Top 5 ausweiten würden,
ja.
was wären denn deine Top 5?
Ja, also in meinem Fall würde ich wahrscheinlich noch ein Protein empfehlen, ja, wenn man nicht genügend aufnimmt. Wobei ich da fernab von den klassischen Fitnessempfehlungen bin, dass oh, man braucht irgendwie 2, 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Nein. Aber Realität sieht einfach so aus, gerade wenn man irgendwie vielleicht vegan unterwegs ist, dass man einfach zu wenig aufnimmt. Und das in Kombination mit, ich möchte vielleicht abnehmen und ich möchte vielleicht irgendwie auch kräftiger werden, also stärker werden, ja, kann dann irgendwie ein Nachteil auch sein. Deswegen, das wäre noch etwas, was man optional mit hinzunehmen könnte. Grundsätzlich sage ich aber immer, Supplements nur als Plus, also so als Ergänzungen, wie sie auch eigentlich gedacht sind und nicht als Ersatz oder so. Muss man, glaube ich, beim Protein vielleicht noch dazu sagen. Ja, und dann vielleicht sogar noch Kreatin. Kreatin, ja. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich eigentlich sehr unregelmäßig Supplements nehme. Ich habe mich in letzter Zeit mehr mit Magnesium auseinandergesetzt. Und deswegen habe ich da auch so gefragt, was für eins du nimmst. Weil er diese klassischen Magnesiumpräparate, die man bekommt, Citrat oder so, die sind halt bei vielen abführend, haben aber sonst wenig Wirkung. Nicht für alle, aber für viele. Und so war das auch bei mir. Was aber sehr, ich würde sagen, sehr entspannend gewirkt hat, war Glycinat. Ich glaube, das müsste das richtig sein, ne? Mit Kombination Malat. Ich glaube, das war die richtige Kombination, genau.
Ja, auch so spannend bei Magnesium, dass so jede Magnesiumform ja auch so ihre Vor- und Nachteile hat. Wie du sagst, wenn ich es eher abends zum Entspannen nehme, habe ich das. Wenn ich eher was zum Abführenderes haben möchte, habe ich das. Also es ist spannend, dass es auch nicht das Magnesium gibt, sondern dass es da einfach auch ganz viele Unterformen gibt. Und ich finde tatsächlich mit den Supplements, ich experimentiere ja gerne selber so ein bisschen rum. Und ich mache zweimal im Jahr eine wirklich richtig fette Blutanalyse. Also die kostet ein Schweinegeld, kostet 800 €, wo ich wirklich mal so alle Grundwerte checken lasse. Und das mache ich schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich sehe genau, was welche Wirkung hat. Und das letzte halbe Jahr habe ich es jetzt mal so gemacht, dass ich ganz viele Supplements reduziert habe und manche gar nicht mehr genommen habe. Also es waren ganz unterschiedliche. Und mein Arzt hat mich dann angerufen und gesagt, Nathalie, die Blutergebnisse sind da. Und er sagt, was ist denn da passiert? Und ich sage, warum? Und er sagt, du warst bei den meisten Werten immer meine Top-1-Schülerin und jetzt bist du da bei einer 3. Also schulnotentechnisch, ja. Ach so, okay. Schick's mir mal zu. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und er hat mich zu ihm gesagt, ja, ich war schluderig, habe es auch mal ein bisschen weggelassen, manche Dinge. Und er sagt dann, man sieht es. Man sieht es, dass die Werte schlechter werden. Und das fand ich, und ich habe eine wirklich super gute Ernährung. Also wirklich super, super gut. Aber selbst ich mit meiner, klar, jeder Mensch verdaut anders. Also das ist natürlich trotzdem unterschiedlich, ne? Aber selbst ich mit meiner wirklich guten Ernährung schaffe es nicht, durch die normale Ernährung auf sozusagen wirklich Top-Werte zu bekommen. Ne? Ich sage ja auch mal so, ich will ja auch nicht der Durchschnitt sein. Ich will auch nicht gerade so am Mangel kratzen, dass ich sage, ich habe keinen Mangel, aber ich kratze an der unteren Linie. Sondern ich will immer in dem oberen Topfeld sein, dass ich sage, ey, ich habe Reserven und ich stehe so richtig im Saft, ja. Und das habe ich jetzt echt gemerkt. Jetzt habe ich wieder angefangen, konsequent meinen Supplementplan durchzunehmen. Und jetzt bin ich dran in einem halben Jahr. Aber wie gesagt, ich sehe tatsächlich im Blut, und das lügt halt nicht schwarz-weiß, sehe ich die Unterschiede und ich nehme immer dieselben Werte ab. Also das ist schon spannend, ne? Also sehr, sehr spannend.
Ich glaube, du hast vollkommen recht mit einer Aussage, die du vor ein paar Minuten gebracht hast. Heutzutage kommt man um Nahrungsergänzungsmittel, Supplements für eine wirklich vollständig gute Ernährung, um eben nicht nur Durchschnitt zu sein, sondern sich wirklich maximal gut vielleicht zu fühlen, einfach nicht mehr ganz drumherum. Der Vollständigkeit halber, was ist deine Nummer 4 und Nummer 5?
Ha.
Also das war jetzt auch nicht unbedingt ein Ranking, sondern die hatte ich einfach, die noch dazugehören. Muss jetzt auch nicht die Nummer 4 oder 5 sein, vielleicht einfach nur 1, 2, die du sagst, die gehören irgendwie noch
Also ich
dazu.
muss sagen, was für mich persönlich noch dazu gehört, wäre Eisen, weil ich einfach
Ja.
immer einen Eisenmangel habe. Bei Eisen würde ich aber sagen, das würde ich jetzt anderen Leuten nicht empfehlen, wie Süßigkeiten zu nehmen, weil zu viel Eisen wirkt im Körper auch tendenziell entzündungsfördernd. Das heißt, es sollte schon eingestellt sein. Also das ist jetzt kein Supplement, was ich jetzt für die Allgemeinheit als Basic nehmen würde. Aber für mich als Frau, auch gerade was das Thema Menstruation und so betrifft, für mich ist es wahnsinnig wichtig, das zu supplementieren.
Also weniger präventiv, ne, sondern eher, ich habe Mangel, dann
Ich
auf.
brauche es. Mein Arzt hat auch zu mir gesagt, ich bin ein Kandidat, der muss es jeden Tag nehmen, weil einfach der auch der Blutfluss so hoch ist und irgendwie ist so viel Fleisch, könnte ich gar nicht essen, müsste ich mich nur noch von Kilo von was Fleisch
Bei
ernähren.
meiner Frau genau dasselbe, ja.
Und ich brauche das einfach. Und es sind, glaube ich, auch viele Frauen, die noch in der Menstruation sind, dass man da einfach tatsächlich drauf achten muss. Und da ist es wichtig, wenn man das Blut abnimmt, dass man den Ferritinwert misst, also den Eisenspeicher, weil der ist eigentlich der aussagekräftige, weil oft dann die Ärzte halt irgendwas messen, dann passt schon, aber der Ferritinwert eigentlich schlecht ist. Das heißt, als kleiner Tipp, den messen lassen. Und tatsächlich was für einen Darm. Also ich habe eine fertige Präbiotika-Mischung. Da sind auch die Nährstoffe für eine da also für die Darmschleimhaut drin. Und das ist einfach so ein fertiges Präparat. Das mache ich mir jeden Morgen in Wasser, mache ich mir da 3 Teelöffel mit rein und trinke das. Und dann weiß ich schon mal, ich habe eine super gute Basic-Grundversorgung, was einfach die Darmgesundheit betrifft. Und ich mache immer regelmäßig Probiotika-Kuren. Also das heißt, dass ich gute Darmbakterien mir als Kur kaufe und die dann einen Monat lang nehme. Dann mache ich mal wieder 2 Monate Pause. Dann hole ich mir ein anderes Präparat, weil man soll zwischen den Präparaten auch immer mal ein bisschen abwechseln, um unterschiedliche Stämme, um eine unterschiedliche Vielfalt zu bekommen. Und das sind so meine absoluten Must-Must-Have. Ich bin mir sicher, wenn wir den Call beenden, denke ich mir so, Scheiße, das habe ich vergessen. 100%. Aber das wären jetzt so die ersten, wo ich sage, die sind auf meiner Daily-Liste
Ja.
drauf.
Also, wie gesagt, ist ja auch total individuell. Und
Voll.
da gibt es bestimmt noch ein oder zwei, die auch da irgendwie vielleicht noch in die Reihe reinpassen würden. Jetzt hast du gesagt, dass deine Kids auch Supplements schon bekommen. Das interessiert mich als junger Papa jetzt natürlich auch. Was empfiehlst du denn? Und ab wann vielleicht? Gibt es da
Ja,
irgendwas, was man.
also seit Geburt bekommen alle Vitamin D3 plus K2. Das ist ja tatsächlich was, was bei der Vorsorgeuntersuchung auch von den Hebammen oder von den Kinderärzten verabreicht wird. Das heißt, das ist jetzt eigentlich gar nichts Weltbewegendes. Also das gibt es tatsächlich von Geburt an immer, aber halt die Kombi mit K2. Dann bekommen meine Kinder Omega-3-Öl, also die kleinste ab Beikost. Bei den anderen zwei Kindern war ich noch nicht auf dem Trichter. Die haben das dann bekommen, wo ich sozusagen gecheckt habe, wie wichtig das ist. Aber die Kleinste, die profitiert seit Beikost davon. Dann habe ich noch so einen Pulvermix, wo aber rein, also wo keine isolierten Vitamine drin sind, sondern da ist dann zum Beispiel sind Buchweizenkeimlinge pulverisierte drin, dann gefriergetrocknete Erdbeere, zum Beispiel pulverisiert, Beta-Glucan, ist super gut für, also das ist ein richtiges Superfood für die Darmbakterien ist, Akazienfaserpulver, also wirklich rein natürliche Produkte oder zum Beispiel das Pulver von der Acerola-Kirsche, aber die ganze Acerola-Kirsche, nicht nur das isolierte Vitamin. Und das gebe ich denen einfach so ins Essen immer mal wieder mit drüber. Ich gehe da auch ganz offen um mit denen, ja. Und ich sage immer, hier nehmen wir nochmal so ein bisschen so einen Boost, sage ich, gibt es nochmal dazu. Und dann sagen die immer, hey Mama, wir haben unser Omega-3-Öl noch nicht bekommen. Ich so, okay, sorry, kommt jetzt. Und ich muss sagen, also wie super, super gut läuft es. Ich sehe es ja, ich habe ja wirklich alles jetzt mit Schule, Kindergarten, alles durch, ja, oder ich bin noch mittendrin. Und ich muss sagen, klar, kränkeln die auch mal. Und denen geht es auch mal 1, 2 Tage nicht gut. Die Kleinste oder die Mittlere hatte jetzt auch mal 2 Tage Fieber. Mein Gott, völlig okay. Aber ich muss sagen, wenn ich es im Schnitt vergleiche mit vielen anderen Kindern, sind die wirklich top, top, top gesund. Aber letztendlich, ob es jetzt daran speziell liegt, ich habe ein gutes Gefühl. Ich gebe rein natürliche Produkte und ich weiß, das, was ich gebe, ist clean. Da sind keine Zusatzstoffe, nichts drin. Und es boostet einfach noch mal so ein bisschen die ganze Gesundheit.
Okay. Fernab davon, wie sieht denn sonst so ein normaler Ernährungstag bei dir aus? Morgens, mittags, abends vielleicht? So ein typischer Tag, so ein typischer, was
Das
haben wir heute? Mittwoch.
ja, das ist tatsächlich also so typische Sachen gibt's bei mir nicht. Ich bin eher so immer so ein bisschen im Flow, würde ich sagen. Ich höre immer darauf, was will mein Körper jetzt? Was sagt er mir? Das Gute ist halt, ich habe hier keinen Scheiß daheim. Also es das
Das
heißt, jetzt
ist eh der beste Tipp, den man geben kann. Einfach ordentlich einkaufen, dann kommt man auch nicht dazu.
genau, also alles, was ich jetzt hier nehmen würde aus meinem Gefrierschrank, Kühlschrank, aus meiner Vorratskammer, wären alles Dinge, wo man sagt, ey, passt, passt, ja. Und ich kaufe auch so Mist. Immer wenn man was dann daheim hat, dann ist oft so, dass man denkt, ah ja, komm. Also das heißt, typische Tage gibt es bei mir nicht. Es gibt Tage, da frühstücke ich gar nicht, dann mache ich Intervallfasten. Das mache ich jetzt aber auch nicht nach jeden Mittwoch, sondern einfach. Manchmal wache ich einfach morgens auf und habe einfach keinen Hunger. Dann esse ich sozusagen erst zum Mittag das erste Mal, weil ich liebe das, dem Darm Pausen zu gönnen. Weil wenn man überlegt, immer wenn man was oben reinschmeißt, die Verdauung muss immer weiterlaufen. Er kann nicht sagen, ich verdau jetzt nicht, sondern das läuft einfach immer. Und deswegen finde ich es gut, auch mal Pausen dazwischen zu haben, wo sich das ganze System so ein bisschen erholen kann.
Mache ich
Vielleicht noch
genauso.
Intervallfasten, wenn ich morgen, heute zum Beispiel, bin ich aufgewacht, ich hatte Hunger, das heißt, dann habe ich was gegessen. Ich versuche halt, das habe ich früher gemacht, dass ich eher immer so ein bisschen süß, also natürliche Süße, nur ich habe keine Süße hinzugefügt, aber dass ich oft eher so in die Richtung so ein bisschen viel Obst und so morgens gegangen bin. Jetzt merke ich, was mir gut tut und was mich länger satt hält, wenn eher so ein bisschen eiweißreichere Frühstücke, jetzt zum Beispiel gerade ein Rührei oder ein Omelett oder ein Spiegelei, dann esse ich gerne so ein bisschen, ich mixe gerne auch vegan mit tierischer Kost, also ich habe auch nicht, dass ich sage, ich ernähre mich nur so, sondern ich bin so flexitarisch, dass ich mir dann zum Beispiel manchmal ein bisschen so Tofu mit dazu mache oder einfach so ein Frühstücksei, also da bin ich echt tatsächlich ja, manchmal esse ich auch mit den Kindern, wenn zum Beispiel Wochenende ist, mache ich gerne so einen Bananen-Chia-Pancake. Das heißt, ich habe Chiasamen, weiche die ein mit gequetschter Banane, ein bisschen Haferflocken. Also ich probiere halt einfach viel selber zu machen. Mittags gibt's dann, meistens sind die Kinder nicht da, weil die ja in der Schule Kindergarten sind. Dann gibt es viel Gemüse. Heute gibt es zum Beispiel Spaghetti-Kürbis. Oh, da bin ich schon drauf. Nur dann einfach mit Tomatensauce, ein bisschen Tofu drin, frische Kräuter. Also tatsächlich simple Dinge, die relativ schnell gehen, aber trotzdem halt, sag mal, Gemüse basiert sind. Aber ich gucke immer, dass ich meine Eiweißquelle drin habe, weil ich weiß, das Thema vor allem bei uns Frauen, dass wir oft doch zu wenig Eiweiß zu uns nehmen, wie wichtig es aber ist, ne?
Das heißt, brauchst du lange für deine Gerichte oder bist du jemand so, das muss alles schnell und zackig trotzdem?
Selbstsackig. Also ich bin nicht so die passionierte Köchin, muss ich sagen. Dass ich da stundenlang in der Küche stehe und ausprobiere, sondern es müssen quick and dirty, sag ich immer. Also wirklich einfache Dinge, die gut schmecken und ja.
Gibt es denn vielleicht ein Superfood, wenn man das so, ja, so Superfood hat jetzt, ist schon so gebrandet, ne, mit dem Namen, aber so
Fällt sofort was ein.
ein Lebensmittel oder ein Superfood, was dich persönlich total überrascht hat oder deinen Alltag total verändert hat?
Hanfsamen.
Hanfsamen, inwiefern?
Liebe Hanfsamen. Die haben auch keine Richtung, ja? Sondern tatsächlich diese kleinen Hanfsamen. Ich weiß nicht, irgendwo bin ich da mal drüber gestolpert. Es war in irgendeinem Buch, das ist schon etliche Jahre her. Und da wurde mir bewusst, was das für ein Powerpaket ist. Die haben super viel Omega-3-Fettsäuren. Die haben super viele Nährstoffe. Die kannst du süß und salzig kombinieren. Das heißt, du kannst es, egal über welches Essen, die haben so eine ganz leichte, nussige, so leicht nussigen Geschmack, aber so ganz zart, also die sind einfach so geil. Das ist so ein Powerpaket, wo ich sage, das mache ich wirklich überall universell so ein bisschen drüber und habe eine tolle Nährstoffdichte und habe aber auch diese guten Fettsäuren mit dabei, die so wichtig sind. Und die sind so meine Number One
Muss
tatsächlich.
man viel davon dann aufs Gericht streuen, damit es wirklich auch eine relevante Menge ergibt an Fettsäuren beispielsweise?
Also klar, natürlich, wenn ich jetzt so eine Messerspitze drauf mache oder sowas. Natürlich habe ich dann weniger Nährstoffdichte, wenn ich viel davon esse, aber ich streue das eher so im Alltag überall mal ein bisschen mit dazu. Also, dass ich halt wirklich sage, gerade über zum Beispiel ins Rührei danach, also nicht erhitzen, weil Fettsäuren, also Omega-3-Fettsäuren sind super hitzeempfindlich, aber das streue ich dann einfach immer so ein bisschen drüber und ich merke dann durch mal hier ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen, summiert sich das dann schon, ja.
Ja, Hanfsamen, okay, das ist ein cooler Tipp. Gut, dann werde ich das mal ausprobieren, auf
Wird
jeden Fall.
wirklich lecker. Und die mögen eigentlich auch alle Kinder, weil die super neutral sind. Also die sind richtig toll.
Ich habe es schon mal gegessen, glaube ich, aber jetzt nicht so bewusst und ist auch nichts, was ich tatsächlich immer da habe. Aber gibt es da irgendwas, was man sonst noch immer da haben sollte? So vielleicht so drei, die Top drei, die man immer da haben sollte.
Ja, also ich würde sagen, wenn ich jetzt mal so meine drei Tops anschaue, was ich immer da habe, ich überlege gerade, ist ein gutes Öl. Also das heißt, ich habe immer ein sehr, sehr hochwertiges Olivenöl extra nativ in Rohkostqualität da, weil tatsächlich früher war ja immer so der Mythos, dass man Olivenöl nicht erhitzen darf. Es wurde tatsächlich mittlerweile widerlegt. Man darf so bis zu 180 Grad, also wenn es anfängt mit Rauchen, ist es schlecht, dann nicht. Kann man aber sanft auch anbraten. Das heißt, damit mache ich Salat, also die kalte Küche, aber auch dieses Frittieren mache ich eh nicht. Das heißt, alles, was sozusagen leichtes Anbraten ist, das heißt Olivenöl extra nativ in Rohkostqualität, damit die ganzen Nährstoffe enthalten bleiben. Dann, was mir jetzt auch noch so spontan einfällt, ich habe eine Mischung für den Darm. Die habe ich mir aber selber zusammengemischt. Da sind Akazienfasernpulver drin und Beta-Glucan. Das ist sozusagen so Superfood für den Darm, ist auch super günstig. Also es gibt es auch online und in Bioläden und so zu kaufen. Und das mische ich ins Essen mit rein tatsächlich, um einfach nochmal für die Darmgesundheit was zu tun. Und jetzt was überlegt. Und was dann ich auch immer, immer, immer dabei habe, ist Tomatensoße aus dem Glas.
Auch nicht schlecht.
Tatsächlich, also wirklich eine, die gibt es eigentlich in fast jeder Drogerie und in fast jedem Supermarkt. Ich liebe die, wenn es gerade mal schnell gehen muss oder sowas. Die hat kein Sonnenblumenöl mit drin, sondern Olivenöl extra nativ an italienische Tomaten. Also wirklich 100% clean und die schmeckt einfach so geil. Und Tomatensauce geht einfach immer. Und die habe ich einfach wirklich immer daheim. Und die kommt auch bei jedem Einkauf mit.
Cool, das ist ein sehr guter Tipp. Und Tomatensauce geht immer, wie du sagst.
Ja, und
Hast
natürlich
du.
kann man sagen, heute aber selbstgemacht am besten. Ja, indiskutabel. Selbstgemacht ist immer am besten, aber es gibt auch was dazwischen.
Absolut. Hast du nochmal abschließend so drei Tipps für diejenigen, die vielleicht nur halb zugehört haben oder sich nicht alles merken können wollen? Drei Tipps, die du jetzt direkt raushauen kannst, so als Takeaway.
In Bezug auf die Darmgesundheit, Ernährung oder also in Bezug auf was?
Ich würde sagen, auf die Ernährung mit so ein bisschen Fokus auf der Darmgesundheit.
Dann würde ich sagen, also jetzt als drei Quick-Tipps, fokussier dich tatsächlich, das ist so simpel, ja, aber fokussier dich auf Wasser, weil der Körper braucht einfach Wasser, der Darm braucht Wasser, der Magen braucht Wasser, um richtig gut funktionieren zu können. Und alles, was ich halt in das Wasser hinzugebe, wie jetzt halt zum Beispiel irgendwie Zucker, Süßungsmittel, sowas, ist ja eine zusätzliche Verdauungsleistung, die ich brauche. Das heißt, entlaste deinen Darm, wenn du einfach als Hauptgetränk Wasser trinkst, dann würde ich immer, Pausen zwischen dem Essen machen. Das gilt jetzt nicht für Patienten mit Gallensteinen oder Nebennierenschwächen, aber wenn man jetzt einen normalen, relativ gesunden Patienten hat, würde ich sagen, ich bin kein Fan von dauerhaftem Snacken und dass ich sage, lieber weniger Mahlzeiten, dafür mit ein bisschen zeitlicher Distanz dazwischen. Und drittens, achte auf deine Ballaststoffzufuhr, also dass du sozusagen deinen Darmbakterien die Nährstoffe gibst, die sie brauchen. Das gute Essen, das kann man zum Beispiel mit fertigen Mischungen machen oder einfach viel Gemüse essen. Und als vierter Tipp, der random ist, aber Kaugut. Kaugut, weil allein schon im Mund, wir haben so viele Enzyme, im Mund beginnt zum Beispiel auch schon die Kohlenhydratverdauung, die wird dann im Magen gestoppt und geht dann im Dünndarm weiter, aber da passiert schon so viel. Das heißt, bevor ich jetzt zum Beispiel mir einen Smoothie machen würde, würde ich das Obst so essen, weil ich da einfach noch diese ganzen Ballaststoffe drin habe, diese ganzen Fasern, die ich zerkauen kann, die Enzyme. Es fängt dann alles einfach schon an, viel, viel besser zu arbeiten. Weil ich sage immer, der Magen hat keine Zähne. Und es hört sich vielleicht so dumm an, aber ich kenne so viele Menschen, die schlingen das Essen runter und beschweren sich dann, wenn sie Verdauungsbeschwerden haben. Ich sage wirklich, du musst diese Vorarbeit leisten, um wieder dieses Mundgefühl zu bekommen. Das wären so einfache Tipps, die man auch mit Zero Geld irgendwie umsetzen kann.
Die finde ich super. Dann als allerletzte Frage, weil ich glaube, das ist schon eine super Folge mit echt viel Mehrwert gewesen. Wenn du wirklich eine einzige Message jetzt genau auf dem Plakat schreiben müsstest, weil du hast keinen Instagram-Account, wo du etliche Videos machen kannst, du hast nur eine einzige Message, die du raushauen kannst, muss gar nicht jetzt darmbezogen sein, kann aber, was würdest du draufschreiben?
Hör auf dein Bauchgefühl.
Geil. Cool. Vielen, vielen Dank, Nathalie, für die tolle Folge. Super Mehrwert. Ich glaube, viele Erkenntnisse, auch was für mich dabei. Und danke, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.